Erntedank, da ist mir eingefallen, wir müssen doch unbedingt mal über die Früchte sprechen, die in der Bibel erwähnt sind. Vielleicht können mir die Kinder jetzt mal helfen und ihr sagt einfach mal Früchte, von denen ihr sicher wisst, dass die auch in der Bibel erwähnt sind. Ich würde mal sagen, man muss jetzt nicht so genau unterscheiden, weil selbst die Fachleute wissen das manchmal nicht. Was ist eine Frucht, was ist Obst, was ist Gemüse, was ist ein Kraut, was ist ein Gewürz? Also versucht das mal alles schön ordentlich zu unterscheiden. Also was euch da einfällt, sagt es mal laut und dann schreiben wir das hier vorne mal hin. Die Frucht der Erkenntnis, ja, ja, ja. Also die können wir gerne mal hinschreiben. Wir wissen nicht so genau, wie die ausgesehen hat. Eine typische Kinderantwort. So, was gibt's noch für Früchte? Also Früchte, die ihr vielleicht auch schon mal gegessen habt. Datteln. Datteln, ja, gut, super. Datteln. Also nicht Datteln am Smartphone. So, Datteln. Trauben. Jawohl. Die Früchte von welcher Pflanze sind das denn? Jawohl, von Wein. Ja. So, hast du noch eine? Vom Weinstock, ja. Jetzt, vielleicht fallen euch noch mehr Früchte ein. Feigen. Was? Bratapfel? Habe ich da Bratapfel gehört? Also nicht Bratapfel, oder? Granatapfel, genau. Granatapfel, ja. Ja, sonst dürfen auch die Erwachsenen noch ein bisschen mithelfen. Was gibt's noch? Kiefernzapfen, ja, die werden aber eher selten gegessen. Ah, Oliven, jawohl. Du meinst vielleicht Pinien, Pinienkerne, gell? Ja, genau. Aber da weiß ich nicht, ob die in der Bibel vorkommen. Bin mir nicht so sicher. So, gibt's noch Vorschläge? Honig. Honig ist grenzwertig als Frucht. So sehr ich dich da unterstützen würde, Karl-Heinz. Aber wir schreiben ihn mal hin. Das ist im weitesten Sinne auch eine Frucht. So, da war noch was, das habe ich jetzt vergessen. Und Weizen. Aha, ja. So, eine noch. Kartoffeln. Ja, ich glaube, die Kartoffel, die essen wir super gerne. Ich esse die auch eigentlich lieber als Spätzle. Aber die Kartoffel kommt in der Bibel meines Wissens nicht vor. Weil die kommt nämlich aus Südamerika ursprünglich. So, machen wir noch eine letzte. Hat noch jemand einen Vorschlag? Ja? Der Apfel. Ja, ich glaube, der kommt vor. Da kommt es auf die Übersetzung einer bestimmten Stelle an. Der Apfel ist übrigens nicht unbedingt die Frucht der Erkenntnis. Ja, also das wird meistens so angenommen. Aber wir schreiben ihn mal hin, der Apfel taucht noch an anderen Stellen auf. So, gut, also wir lassen es mal dabei. Ja, es ist sehr schön, dass wir diese unterschiedlichen Früchte haben und es ist auch sehr gut, dass wir einen Gott haben, der sich uns verständlich gegenüber ausdrückt und mitteilen will, obwohl seine Gedanken so viel größer sind als unsere Gedanken. Und wir erinnern uns gerne an die tollen Früchte, an Erntedank, die wir auch bewusst als Gottes Geschenk ansehen, weil wir die geerntet haben, zumindest teilweise, und sie auch genießen dürfen. Aber gleichzeitig finde ich es toll, dass Gott viele dieser Früchte als Anschauungsmaterial gegeben hat. Viele Früchte symbolisieren etwas von ihm, von seinem Wesen, von dem, was er mit uns vorhat. Also Gott macht sich uns auch durch die Früchte, die in der Bibel erwähnt sind, verständlich. So manche Frucht in der Bibel ist sowas wie ein Selfie Gottes, könnte man fast sagen. Er zeigt etwas von sich auch durch diese Früchte. Ja, wir haben jetzt hier verschiedene aufgeschrieben. Es gibt ja Früchte, saftige Früchte, es gibt auch Körnerfrüchte und so weiter. Ich nenne jetzt mal nacheinander ein paar Eigenschaften biblischer Früchte und Samen und ihr dürft alle mal raten, um was es hier geht. Ich habe mich bemüht, die Fragen nach hinten raus ein bisschen leichter zu machen, damit nicht gleich alles sofort erraten wird. Wir schauen mal, ob das klappt. Also ich fange mal mit der ersten Frucht an. Diese Frucht ist von den Kundschaftern mitgebracht worden, als sie nach Kanaan ausgesandt wurden. Ja, das ist richtig, Trauben, aber die meine ich nicht. Wir machen mal weiter, es gibt nämlich noch mehr, die mitgebracht werden. Diese Frucht wurde am häufigsten in der Bibel als Skulptur nachgebildet. Also man hat diese Frucht nachgebildet und hat sie dann an bestimmten Stellen angebracht. Super, wer war es? Ja, hervorragend, ja, genau. Die Granatäpfel. Übrigens, über 500 waren an den Säulenknöpfen des Tempels von Salomo angebracht. Und auch an dem Priesterrock, da hingen die unten dran, immer im Wechsel mit so einem kleinen Glöckchen. Wer von euch Kinder will mal gucken, ob hier vorne ein Granatapfel dabei ist? Kommst du? Jawohl, halt sie mal schön hoch. Das sind Granatäpfel, ja. Prachtexemplare. Wer isst die denn gerne von euch? Ah, ja. Ich finde es immer ein bisschen Gepopel, aber wenn man mal so weit ist, dann schmecken sie lecker. Dankeschön. Ja, Granatäpfel sind ein Zeichen des Lebens und des lebensspendenden Segens Gottes. Deswegen sind sie auch am Tempel so häufig angebracht. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Pflanze oder einem Teil dieser Pflanze, den wir essen können, der auch in der Bibel vorkommt. Und zwar handelt es sich um eine Pflanze, die zu den Kohlgewächsen zählt. Die Früchte gehören zu den Hülsenfrüchten. Na, so langsam wird es etwas, vielleicht dämmert es euch. Diese Pflanze, von der diese Teile stammen, die wir da verwerten, die wird nur bei einer einzigen Gelegenheit in der Bibel erwähnt und trotzdem kennt die Geschichte, wo diese Pflanze erwähnt wird, wahrscheinlich jeder von euch. Die Linsen, könnte sein, bin ich mir nicht 100% sicher, ja. Aber die wird auch zumindest, bitte? Jawohl, super, super. Also hier, ich sehe schon hier aus der BU-Fraktion, da kommt es ja, also ganz toll, das Senfkorn, genau. Jesus nennt den Samen dieser Hülsenfrucht als ein Beispiel für die Ausbreitung des Reiches Gottes in dieser Welt. Und das kann man ganz ohne weiteres auch auf die Gemeinde anwenden. Ja, noch eine andere Frucht. Da bin ich mal gespannt, ob ihr die rauskriegt. Man macht keine Marmelade draus. Keine Marmelade. Das ging schnell. Ja, genau. Ich sage euch mal noch ein paar Dinge zur Olive. Die Olive ist eigentlich die Pflanze mit der stärksten Symbolkraft in der Bibel. Da wird eigentlich alles von dieser Pflanze wird verwertet. Ja. Also der Wein könnte da auch noch fast mithalten, aber ich glaube nicht die Weinblätter. Aber bei der Olive sind sogar die Blätter als Symbol des Friedens. Vielleicht wissen die Kinder, ob es da eine Geschichte gibt, wo die Olivenblätter eine Rolle spielen. Ja. Wie hieß der Mann noch? genau Noah und die Arche. Da ist die Taube ausgeflogen am Ende der Flut und die hat Olivenblätter im Schnabel mitgebracht. Und dann wusste der Noah, jetzt ist es soweit, jetzt können wir mit der Arche landen und die Tiere und uns wieder rauslassen. Ja, es gibt verschiedene Namen für diese Pflanze, an dem die Olive wächst. Wir sagen meistens hier Olivenbaum, aber in der Bibel gibt es noch einen anderen Namen dafür. Das hat was damit zu tun, was man aus dieser Frucht macht. Weißt du es? Der Ölbaum, genau, der Ölbaum. Übrigens passt der sehr gut zum Erntedankfest. Die Erntezeit beginnt nämlich genau jetzt, Anfang November. Und mit dem Olivenbaum kann man sehr viel machen. Also das Holz ist sehr hart, es werden Schüsseln, Besteck und sogar Pfeifen draus geschnitzt. Und jahrtausende lang hat man das Öl der Olive auch benutzt, um Licht zu machen. Es gibt Öllämpchen im Orient, die hat sicher auch Jesus benutzt. Und mit einem Docht hat man dieses Öl anzünden können und hat Licht erzeugt. Wenn die Olive reift, dann ist sie zuerst, hat sie eine Farbe. Vielleicht kommt ein Kind mal vor und sucht mal eine Olive, ob die dabei ist. Ja, kommst du mal? Ah, nee, du weißt schon, wo sie ist. Du hast vorhin schon gespickt. aber ich weiß, dass der Johann das rauskriegt. Der wusste nämlich und du hast auch schon gewusst, ja. Vielleicht mal jemand anders, ne? Ja, wer traut sich? Du warst auch schon, nee. Ja, dann komm du noch mal vor. Ja, guck mal, ob du eine Olive findest oder mehrere. Meistens im Glas oder du bist schon ziemlich warm. Ja, was ist das? Das ist Lattwerk. Also Olivenlattwerk, das wäre mal eine ganz neue Geschichte hier. Guck mal ganz genau hin, du bist schon sehr nah dran. Na, wer will ihm helfen? Guck mal. Ja, komm, da kommt jetzt der Johann mal und hilft. Guck mal, ob ihr die zusammen entdeckt. Jawohl, da sind sie. So sehen die aus, wenn man die frisch pflückt, bevor sie ganz reif sind. Ja, also das sind Oliven, so wie sie jetzt im Moment am Baum hängen. Wenn die aber weiter reifen, dann werden sie erst rot und am Ende schwarz. Aber für das Öl, ja, legst du wieder rein, Dankeschön, für das Öl pflückt man diese grünen Oliven. Und das Öl, das ist sehr, sehr kostbar. Auch heute noch kann man für ein gutes Olivenöl ohne Probleme 30 Euro für einen Liter ausgeben. Olivenöl ist sehr kostbar und das liegt daran, dass es wie ein Konservierungsmittel wirkt. Es hat sogenannte Antioxidantien und das ist sehr gut für die Haltbarkeit eines Lebensmittels. Deswegen legt man auch bestimmte Dinge in Olivenöl ein. Und man nutzt es auch, Frauen aufgepasst, als kosmetisches Mittel. Ja, man kann sich wegen mir auch mit Olivenöl einschmieren. Ja, also das ist auf jeden Fall gesund. Hat man in der Bibel auch oft gemacht. Das Salböl war zum Teil aromatisiertes Olivenöl. Der Olivenbaum kann unglaublich alt werden. Als ich mal in Israel war, da haben wir Olivenbäume gesehen, die waren über 1000 Jahre alt, vielleicht sogar 1500 Jahre. Das Holz wächst sehr langsam und auf Kreta steht ein Exemplar, das wird zurzeit als der älteste Olivenbaum gehandelt, der mindestens so alt ist, der stammt also aus der Zeit, als David und Goliath miteinander gekämpft haben. Also ungefähr 3000 Jahre ist dieser Baum alt. Manche meinen sogar, er könnte an die 5000 Jahre alt sein. Das ist nicht mehr so leicht feststellbar. Er hat 3,60 Meter Stammdurchmesser und das ist für so einen sehr langsam wachsenden Baum wirklich extrem dick. Aber jetzt gibt es noch eine Eigenschaft von diesem Baum. Und zwar ist der Olivenbaum ein immergrüner Baum. Es gibt immergrüne Blätter, weil die nie alle zur gleichen Zeit abfallen. Und deswegen nimmt David das im Psalm 52 mal zu einem ganz wichtigen Vergleich. Er vergleicht sich selbst mit einem Ölbaum. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Er sagt damit, wer sich auf Gottes Gnade und Güte verlässt, der wird leben. Der wird immer leben. Der wird ewig leben. Der wird noch länger leben, wie der Ölbaum alt wird. Ein sehr schönes Bild. Der Ölbaum mit seinen Früchten ist ein Symbol für Treue, für Beständigkeit, für ewiges Leben, für den Frieden mit Gott und für den Segen, so wie das Öl. Ja, wir haben noch eine Frucht, und zwar ernten wir diese Frucht auch, aber die ist im Gegensatz zur Olive durch Züchtung ziemlich stark verändert. Wer war das? Ja, ihr kennt euch einfach zu gut aus, ja. Da ist der Weizen genannt worden. Das stimmt tatsächlich, aber es ist nicht der Weizen, den wir heute kennen, der in der Bibel geerntet wurde. Vielleicht weiß das jemand von den Erwachsenen, von den Landwirten, was der Weizen oder die Weizenart war, die zur Zeit Jesu oder früher geerntet wurde. Ja, Korn, das sagen wir so allgemein dazu. Es wird heute wieder gerne angepflanzt, weil diese Urweizenformen, ja, Dinkel, das geht schon sehr in die richtige Richtung. Hirse ist es nicht, aber Dinkel, Emma, genau, Emma oder auch Einkorn, das ist nochmal eine etwas andere Variante. Emma und Einkorn, das waren die Weizenarten und dazu gab es dann noch die Gerste. Das waren die Körnerfrüchte, die für Brotbacken, für Mehl zu biblischen Zeiten geerntet wurden. Ja, Jesus vergleicht meistens seine Nachfolger, aber auch einmal sich selbst mit dieser Frucht. Das ist übrigens auch eine Frucht. Das ist eine besondere Form der Nussfrucht. Also deswegen ist es richtig, wenn man auch Frucht zum Weizen sagt. Jesus vergleicht sich damit und auch uns. Ich lese mal nach der Hoffnung für alle Übersetzungen aus Johannes 12, ab Vers 23. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei zugrunde geht. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Jesus verbindet hier mit dem Weizenkornbild zwei Dinge ganz genial miteinander. Das eine ist, dass er selbst wie ein Weizenkorn sein Leben gibt, um Leben anderen zu schenken. Sein Tod am Kreuz ist unsere Lebenskraft. Und das ist der größte Ausdruck auch der Liebe Gottes. Der größte Ausdruck der Liebe ist, wenn jemand sein Leben gibt, damit andere leben können. Und zweitens sagt Jesus damit, dass jeder, der ihm nachfolgt, nicht unbedingt an seinem eigenen irdischen, vergänglichen Leben hängen muss. Entscheidender ist, dass er sein Leben einsetzt für Jesus, dass sich dieses Leben vervielfältigt. Aber wir müssen nicht mit Gewalt an diesem vergänglichen, an diesem sterblichen Weizenkorn unseres Lebens hängen. Es ist vielleicht auch mal ganz am Rande eine Überlegung wert, wenn man die Organspendediskussion mal mitverfolgt. Wem Jesus neues Leben geschenkt hat, der gibt dieses Leben weiter in die Welt. Und im Gleichnis von Jesus mit dem vierfachen Ackerfeld, da ist ja auch die Vervielfältigung das ganz wichtige und typische Merkmal des Weizens, auch als Frucht des Glaubens. Und so wie aus einem Korn ein Halm mit vielen neuen Körnern wächst, so soll sich der Glaube an Jesus vervielfältigen. So soll er sich auch in unserem Leben als Frucht zeigen. Ist jemand da, der da vorne mal nach dem Weizenkorn schaut, ob da welche sind? Meine ich immer, ja, du kannst mal kommen. Du bist der?
Hannes.
Der Hannes. Der Hannes guckt mal, ob er Weizenkörner findet. Die sind ein bisschen versteckt, aber man kann sie sehen. Das ist spannend, dass du da. Hier, zeig das mal jemanden hier von den Erwachsenen. Geh mal vorsichtig hin, ob jemand weiß, was das ist. Nicht den Johann, der weiß alles. Hier, geh mal zu ihm. Ja? Senfkörner, genau. Das sind die Senfkörner, die haben wir vorhin schon gehabt. Jetzt guck mal, ob du noch was Ähnliches findest. Ah, ja, genau. Hier, das sind die Weizenkörner, genau. Die kennt ihr alle hier besonders gut in Winterbach. Ups. Ja, danke schön. Die Weizenkörner. Ja, ich komme zur nächsten Frucht. Und zwar, also ich glaube, ich schaffe das nicht. Ja, immer nach der ersten Frage wisst ihr schon, was es ist, aber ich versuche es nochmal. Den Blütenstand dieser Frucht kann man mit der Frucht selbst verwechseln. Wer war das? Die Feige, richtig, BU-Fraktion. Ja, ich weiß auch nicht, woher ihr das alles wisst, ja, aber habt ihr das schon mal probiert, eine Feige, wo ihr dachtet, boah, das ist ja ekelhaft, da beiß ich rein, dann kommen da lauter so Fäden und Fusseln. Das ist, weil die Feige wirklich auch als Blüte ihrer Frucht nachher sehr ähnlich sieht. Und sie schmeckt frisch, wirklich toll, aber innen drin sieht es ein bisschen eklig aus. Trotzdem finde ich, schmeckt sie super gut. Und ihre Blätter, die kennt ihr auch, die sind auch in manchen Sprichwörtern drin. Es gibt eine sehr merkwürdige Geschichte auch um die Feige, wo Jesus einen Feigenbaum verflucht. Eine absolut schwer zu verstehende Geschichte. Und der Baum, an dem diese Frucht wächst, der ist mehrfach, zum Beispiel im Buch Micha, ein Symbol für den Frieden Gottes. Den Frieden, den der Messias seinem Volk bringen wird. Seinem Volk Israel, aber sogar allen anderen Völkern auf der Erde. Und deswegen lese ich diesen Text zum Feigenbaum mal vor aus Micha 4, Vers 3 bis 8. Das ist eine Verheißung für die Zukunft, die dann mit Jesus schon angebrochen ist und die noch zum Frieden auf der ganzen Welt führen wird. Micha 4, Vers 3. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den mächtigen Nationen. In weiter Ferne spricht er Recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen, niemand lernt mehr Krieg zu führen. Jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott. Noch dient jedes Volk seinem eigenen Gott, wir Israeliten aber folgen für immer dem Herrn, unserem Gott. So spricht der Herr, es kommt der Tag, da werde ich mein Volk, das ich so schwer bestraft habe, wieder in seine Heimat bringen, so wie ein Hirte seine Schafe zurückholt, die vertrieben und verletzt wurden. Ja, ich sorge dafür, dass die Verletzten überleben und die Schwachen wieder zu einem mächtigen Volk werden. Dann werde ich, der Herr, ihr König sein und für alle Zeiten auf dem Berg Zion herrschen. Du Festung auf dem Hügel von Jerusalem, in dir wird einst wieder ein König wohnen, so wie es früher war, von dir aus wird er wie ein Hirte über das Volk wachen. Wer ist da wohl mit gemeint, mit diesem Hirte? Jesus ist hier schon gemeint. Ja, der Prophet Micha kündigt hier schon Jesus an als den Friedensbringer, der in seinem Volk anfängt und diesen Frieden Gottes in die ganze Welt bringt. Und ich finde es wunderbar, dass wir als Gemeinde sagen können, ja, wenn wir wirklich zu Jesus gehören, dann sind wir Befriedete Gottes. Und was diese Verheißung angeht, der Rückkehr des Volkes Israel in sein Land, wenn irgendjemand behauptet, er hat noch nie ein Wunder erlebt, der muss in die Geschichte schauen, das ist noch nicht lange her, dass dieses Volk zurück in sein ursprüngliches Land kam. Und das hat ungefähr 1900 Jahre eigentlich niemand mehr für möglich gehalten. Ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, ein Wunder, was Gott in unserer Zeit gesetzt hat, damit wir sehen, wie er seine Verheißungen erfüllt. Und heute sitzen in Israel wieder viele friedlich unter ihrem Feigenbaum, aber leider nicht ohne Angst. Und es kann auch nicht sein, weil es geht hier nicht nur um eine politische Angelegenheit, es geht darum, dass Gott möchte, dass sein Volk ihn von Herzen wieder annimmt und dass es seinen Messias erkennt. Und dann kann der, der unter seinem Feigenbaum im Garten sitzt, auch sagen, ich sitze unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schatten des Allmächtigen. Die letzte Frucht, die ich mit euch anschauen möchte, botanisch gesehen, ist der Fruchtstand dieser Frucht, ähnlich wie beim Weizen. Okay, jetzt klappt es, ja. Der Prophet Jeremia vergleicht die unreife Frucht mit der Sünde, weil es sehr, sehr unangenehm ist, wenn man diese Frucht isst im unreifen Zustand. Also es gilt auch für die Olive, aber bei dieser Frucht auch. Es hat unangenehme Folgen, zum Beispiel für die Zähne. Datteln, ja, ich glaube, die kann man auch schon essen, wenn sie noch nicht ganz reif sind. Jakob sagt mal einem seiner Söhne, dass der mal seinen Esel an den Stamm dieser Pflanze binden wird und seine Klamotten im Saft dieser Pflanze waschen wird. Das ist ein Segenswort von Jakob, was aber, glaube ich, nicht so bekannt ist. Salat? Hast du schon mal Salatsaft getrunken? Ja gut, kann man auch versuchen, ja, ein Smoothie. Okay, nee, Salat ist es nicht. Also ich gebe euch mal noch einen Tipp, die Pflanze, an der diese Frucht wächst, kann extrem tiefreichende Wurzeln bilden. Und entsprechend stark ist ihre Wuchskraft. Traube, der Paul weiß alles hier. Also ja, die Traube ist es. Ja. Mit diesem Anfangssatz, dass der Fruchtstand ähnlich wie beim Weizen ist, habe ich euch wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Aber es ist tatsächlich so, botanisch gesehen handelt es sich hier um einen Fruchtstand einer Beerenfrucht. Beim Weizen ist es der Fruchtstand einer Nussfrucht. Ja, der Weizen kann sehr tiefe Wurzeln ziehen und ich bin mir sicher oder ziemlich sicher, dass der Wein die Lieblingspflanze von Jesus war. So wie die Schafe wahrscheinlich seine Lieblingstiere. Also, wir haben den Wein ja auch hier um die Ecke und Jesus vergleicht sich ganz oft mit dem Weinstock und mit den Trauben, vor allen Dingen auch uns mit den Trauben oder mit den Reben, die die Trauben hervorbringen. Aber Jesus vergleicht sich und sein Leben auch mit dem Wein, den man aus den Trauben macht. In Johannes 15, Vers 4 sagt er, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Oder in Johannes 15, Vers 5, dann ein Vers später, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und am Erntedankfest, da sollte es uns wieder besonders klar werden, dass wir eigentlich von der Kirche im Frühjahr bis zu den Weintrauben im Herbst nicht eine einzige Frucht ernten könnten, wenn sie Gott nicht erfunden hätte und wenn er sie nicht uns zur Nahrung geschenkt hätte. Wir können alle Früchte dieser Erde noch so sehr züchten, pflegen und ihnen optimale Wachstumsbedingungen schenken. Trotzdem bleibt Gott derjenige, der diese Früchte wachsen lässt. Und das gilt genauso auch für die geistlichen Früchte. Und diese geistlichen Früchte werden ideal veranschaulicht von Jesu Lieblingsfrucht oder Pflanze vom Wein. Im Wein, im Gleichnis oder Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus, dass er uns nicht bloß irgendwie gut tut, sondern dass er lebensnotwendig ist. Jesus hat noch mehr Power als ein Weinstock mit 50 Meter tiefen Wurzeln. Sowas gibt's. Nichts geht ohne Jesus, selbst wenn sich das viele einreden. Nichts fruchtet im Leben wirklich, wenn ich nicht fest mit Jesus verbunden bin und das auch bleibe. Deswegen steht der Weinstock für die unerschöpfliche Lebenskraft Jesu. Also denkt daran, wenn ihr so einen schönen Weinstock im Vinkert stehen seht, dem geht ja nicht mal die Kraft aus, wenn er im Herbst die Blätter verliert und dann sehr unansehnlich aussieht. Auch nicht, wenn man ihn beschneidet, bis nur noch eine Rebe übrig bleibt. Der Weinstock hat sehr viel Kraft. Und deswegen ist er dafür ein wunderbares Symbol für die Kraft, die Jesus uns schenkt. Dann stehen die Trauben des Weinstocks für alles Gute, was er an uns und was wir uns auch gegenseitig tun können. Denkt daran, wenn ihr die nächsten Trauben esst, vielleicht auch beim Rosinenbrötchen, das ist nämlich auch eine Traube, oder beim Christstollen, sofern Rosinen drin sind. Der Wein steht dann für das reine Leben, das Jesus uns schenkt, weil er uns sein sehr kostbares Leben am Kreuz geopfert hat. Also denkt da nicht nur beim Abendmahl dran, sondern vielleicht sogar, wenn er ein Gläschen Federweißen trinkt oder ein Gläschen Wein oder Traubensaft. Es ist ein Symbol für das Blut Jesu, das er vergossen hat. Und jetzt überleg dir, wenn du diese ganzen Früchte nochmal anschaust, wo diese Früchte vielleicht in deinem Leben etwas von dem widerspiegeln, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Vielleicht ist es die Olive, der Weizen, die Feige. Und dann danke Gott für alles, was er dir mit diesen Beispielen klar machen will. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht nur Früchte schenkst, die wir essen und genießen können, sondern dass du auch in unserem Leben geistliche Früchte schenkst. Dass du uns durch diese Früchte auch zeigst, wer du bist und was dein Leben mit unserem Leben zu tun hat. Danke, Herr, dass du uns so reich gesegnet hast. Amen.